Merci vielmals. Es wäre schade gewesen, wenn wir das Lied nicht gehört hätten. Und ich finde es hammer cool, dass wir eine der wenigen Gemeinden sind, die eine Drummerin hat. Kann ich dir schon mal immer sagen, Michael, ich habe eine riesen Freude. So, Michi jetzt nochmal.
Yep.
Suchen Sie nochmal. So, jetzt klappt es, glaube ich. Super. Also ich wäre froh, wenn du für die, die dich noch nicht so gut kennen, ich weiss, die meisten kennen dich sehr gut, einfach noch ganz in Kürze ein bisschen was von dir erzählen könntest. Und für den Martin noch was Apologetisches. Genau. Super. Danke.
Ja. Okay. Ja, gut. Also ist es eigentlich ganz einfach. Mein Name ist Michael Kotsch und ich bin Christ. Ja. Also, ja. Ja. Naja, so einige andere Sachen kommen dann noch dazu. Ich bin noch verheiratet und ich unterrichte schon seit einigen Jahren an verschiedenen theologischen Ausbildungsstätten und habe auch einige verschiedene Fächer studiert, mit großem Spaß, und studiere bis heute noch weiter. Und ja, wenn ich mich so umschaue hier bei euch, dann freue ich mich ja, in aufmerksame Gesichter zu sehen, in wache Gesichter hineinzusehen und in Gesichter, die ich ja schon kenne. Einige von euch kenne ich schon ein Vierteljahrhundert. Das ist hier richtig alt, oder? Also da kommt man sich doch jetzt schon vor wie ein Dinosaurier, oder so fast. Und naja, ich meine, einige sogar noch ein paar Jahre länger als ein Vierteljahrhundert, aber das hört sich besser an, oder Vierteljahrhundert. Plötzlich hat man den Eindruck, das ist schon historisch. Und wenn wir dann allerdings in die biblische Zeit zurückgehen, dann sind das noch ein paar Jahre mehr. Also dann wäre ein Vierteljahrhundert und noch eines. Und wenn wir die ganzen Viertel zusammenzählen, ja, dann sind wir beim Neuen Testament bei so ungefähr 2000 Jahren zurück. Da ist Jesus hier, hat hier gelebt, also nicht hier in Zürich, aber in Israel, also dem heutigen Land Israel, ist da unterwegs gewesen, hat Menschen angesprochen und gesammelt, und sie sind ihm nachgegangen und sie waren begeistert von Jesus. Da steht dann, und er lehrte nicht, wie die Pharisäer lehrten, sondern er lehrte mit Vollmacht. Und das haben die Leute gemerkt. Und das Besondere Jesu war dann noch seine Authentizität. Wir haben ja manchmal Menschen, die schwingen große Reden, nicht? Und umso älter man wird, umso mehr wird man dann auch skeptisch. Also wenn dann mal wieder die Bundeskanzlerin sagt, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen oder irgendwie solche Sachen, und dann nach einer Woche ist alles ganz genau gleich, dann denke ich mir, ja, was ist jetzt mit dem Ruck, das hört sich alles gut an, aber was kommt am Ende hinterher bei raus? Da war Jesus total anders. Der hat keine großen Reden geschwungen, der hat sich nicht bewerben lassen oder sonst etwas, sondern er ist einfach aufgetreten, hat gepredigt, und plötzlich waren 5000 Menschen da. Und die haben zugehört und die waren hinterher bis ins tiefste Mark getroffen. Das heißt, die haben gemerkt, das, was er sagt, das spricht genau aus unserem Herzen. Hier spricht letztendlich nicht ein Mensch, hier spricht Gott zu uns. Das ist das, was die Menschen bemerkt haben. Und das ist ja die Faszination, die Jesus bis heute noch ausübt, wenn man sich von ihm betreffen lässt. Wenn man jetzt nicht nur kirchliche Tradition oder familiäre Tradition sieht, sondern wenn man sich von Jesus betreffen lässt, merkt man, das geht über diese 2000 Jahre hinweg. Und das ist das Besondere und das ist auch der Grund, warum wir bis heute noch im Neuen Testament lesen. Sonst könnten wir auch sagen, ja, warum denn hier 2000 Jahre alt? Gibt es nicht neuere Bücher, interessantere Bücher und so? Und manchmal gibt es schon spannende neue Bücher. Ich selbst lese jeden Tag, nicht? Und jede Woche mindestens ein Buch. Und ja, und da ist so, dann immer wieder spricht mich das an. Und dann denke ich mir, oh, es gibt noch so viele spannende Sachen zu lesen. Aber an der Bibel ist doch noch was ganz Besonderes. Und die Bibel ist ja, wie die meisten von euch wissen, aufgeteilt im Neuen und Alten Testament. Und das geht nicht darum, dass das Neue Testament, wie mir auch schon mal jemand gesagt hat, die revidierte Form des Alten ist. Sondern das Alte Testament ist die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel in erster Linie. Das ist der große Teil des Alten Testaments. Von so rund 1800 vor Christus, wo Abraham gelebt hat, bis dann so ungefähr bis 300 vor Christus, da wo die letzten Propheten ihre Texte geschrieben haben. Und das Neue Testament umfasst eine viel kürzere Zeit, nämlich eigentlich die Zeit so ungefähr ums Jahr 0 bis dann ungefähr um die Zeit 95 nach Christus, da wo dann der letzte, der Jünger Jesu, nämlich der Johannes in Ephesus gestorben war. Und das ist das Neue Testament. Und das Neue Testament teilt sich dann nochmal wieder auf in die vier Evangelien, wo uns viermal die Geschichte Jesu erzählt wird, und zwar immer aus einer etwas anderen Perspektive und für ein etwas anderes Publikum. Der Matthäus, der schreibt stärker für Juden, deshalb geht er viel auf jüdische Sitten ein. Der Lukas, der schreibt stärker für so die historisch interessierten Griechen und Römer. Die wollen genau wissen, ja, wann war das denn so? Und sind da auch wirkliche Zeugen dafür da, die sind da mehr so rational dran gegangen. Und der Johannes, der schreibt zum Beispiel eher für so Leute, die so etwas philosophisch veranlagt sind. Da hat man so richtig tolle, philosophische, schwerwiegende Sprüche, über die man sein Leben lang nachdenken kann und nie zu einer Antwort kommt. Ja, wenn man dann liest, eben ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jetzt überleg mal, ich bin das Leben. Was heißt das denn logisch? Die Griechen hätten gesagt, das ist doch absurd, das geht doch gar nicht, wie kann ein Mensch das Leben sein oder wie kann ein Mensch die Wahrheit sein? Aber das ist so ganz schwerwiegend, am Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und so weiter und so weiter. Nicht? Das ist ja richtig spannend für philosophisch interessierte Menschen. Und dann haben wir die Apostelgeschichte und dann haben wir die Briefe von Paulus, Jakobus, Johannes und all den anderen, die da geschrieben haben. Und die Apostelgeschichte, um die geht es ja heute etwas intensiver. Die teilt sich nochmal auf, den ersten Abschnitt, so ungefähr bis Kapitel 13. Und da geht es dann darum, wie hat sich die Gemeinde in Israel, speziell in Jerusalem, ausgebreitet, unter der Leitung von Petrus. Die ganz zentrale Person im ersten Teil der Apostelgeschichte ist Petrus, der Jünger Jesu. Der, der immer auf sich aufmerksam gemacht hat, indem er das große Wort geführt hat. Im Positiven wie im Negativen. Und die zweite Teil der Apostelgeschichte handelt dann von dem ehemaligen Oberpharisäer, Saulus, oder wie er später genannt worden ist, Paulus. Der kommt zum Glauben, sein Leben ändert sich um 180 Grad und plötzlich ist derjenige, der massivst gegen Christen vorgegangen ist, derjenige, der am offensivsten sich für Jesus Christus eingesetzt hat. Und er ist dann unterwegs, nachdem er 14 Jahre von Gott vorbereitet worden ist in der Wüste in Arabien. Also manchmal haben wir den Eindruck, in der Apostelgeschichte sieht das so aus, er wird berufen und zack, im nächsten Kapitel, dann läuft er schon los und predigt. Und im Galaterbrief, da erwähnt uns Paulus, dass er zwischendurch 14 Jahre in der Wüste in Arabien war. Also vermutlich nicht nur ganz allein in der Wüste, aber da soll gesagt werden, da hatte er keinen so tollen Job in der Gemeinde, sondern da hatte er normale Gemeindedienste gemacht, da ist er gewachsen im Glauben, da hat er jetzt erstmal sein Leben neu geordnet und dann nach 14 Jahren in Antiochien, da wird er dann berufen zum Apostel für die Römer und die Griechen und ist dann losgelaufen und hat denen das Evangelium verkündigt. Und da ist dann der Rest der Apostelgeschichte, der davon berichtet. Nachdem er zuerst in der heutigen Türkei gewesen war, dann beruft ihn Gott in das heutige Griechenland. Damals war das ja alles römisches Reich gewesen. Und da kommt er dann schließlich auch in die Stadt Athen. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 17. Bevor er dort nach Athen kommt, das ist dann in den Kapiteln vorher, lesen wir auch, ist er in Thessalonik. Heute besser bekannt als Thessaloniki. Thessaloniki ist die zweitgrößte Stadt in Griechenland, mehr im Norden, in den Bergen gelegen. Und dann läuft er immer Richtung Süden, also weiter Richtung Küste. Und dann kommt er zwischendurch nach Beröa, wird da auch erwähnt. Und in Beröa hat er richtigen Erfolg. Die Leute hören ihm zu, die diskutieren intensiv mit ihm, die wollen zum Glauben kommen. Und dann bleiben seine Mitarbeiter, er hatte immer ein paar enge Mitarbeiter, unter anderem den Timotheus, die bleiben noch in Beröa und sie schicken den Paulus schon mal vor. Und zwar aus dem Grund, weil der wurde nämlich schwer verfolgt, auch schon in Thessaloniki. Man wollte ihn umbringen. Und damit der Paulus in Schutz bleibt, schicken sie ihn schon mal vor, alleine, und dann kommt er in Athen an, aber eben ganz alleine. Seine Truppe, also das heißt seine Unterstützung, die kommt erst später, da wo sozusagen schon alles gelaufen ist, von dem, was wir hier dann lesen. Also wer das gerne mitlesen will, Apostelgeschichte 17 ab Vers 16. Apostelgeschichte 17 ab Vers 16, da lesen wir dann den Aufenthalt, die Geschichte vom Aufenthalt von Paulus in Athen. Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazu kamen. Aber etliche der epikureischen und der stoischen Philosophen maßen sich mit ihm. Und manche sprachen, was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird? Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren, deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Da stellte sich Paulus in der Mitte des Areopags auf und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung der Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch ein Altar, auf dem geschrieben steht, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. denn Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhänden gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas nötig hätte, da er doch selbst das Leben und allem Odem gibt. Und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen, und hat im Voraus verordnet Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollen, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er jedem Einzelnen von uns nicht fern, denn in ihm leben und weben und sind wir, wie einige von euren Dichtern gesagt haben. Denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Da wir nun vom göttlichen Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein gleich, dem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Nun hat zwar Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall, Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Menschen, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigt hat, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sprachen: Wir wollen dich nochmals darüber reden hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Etliche Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen auch Dionysios, der ein Mitglied des Areopags war, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Ja, danach verlässt Paulus Athen und geht dann weiter nach Korinth. Von der Stadt in Korinth wissen wir ja mehr, weil wir dann auch dann den ersten und den zweiten Korintherbrief haben, wo wir dann genau wissen, wie ist das in der Gemeinde gelaufen und was ist da gut gegangen und was ist da schlecht gegangen. Ja, jetzt müssen wir uns Athen erst einmal vorstellen, diese Stadt, in die Paulus da so hineinkommt. Die Hauptstadt von Athen, eine stolze Stadt, eine große Stadt, eine Stadt mit Geschichte. Athen zu diesem Zeitpunkt hatte schon über 1000 Jahre Geschichte, und zwar eine gloriose Geschichte. Nicht nur irgendein kleines Dorf, das war im Römischen Reich einer der kulturell, religiösen, wirtschaftlichen Zentren gewesen der damaligen Zeit. Bis heute, wenn man noch nach Athen kommt, spürt man so ein kleines bisschen davon. Heute ist ja Athen eine Mega-Millionen-Stadt. Wenn man da hinkommt, je nachdem mit dem Flugzeug, mit dem Schiff oder sonst wo, ist eine Stadt, die sich direkt am Mittelmeer entlang zieht. Also direkt am Ufer des Mittelmeeres. Und dahinter sind dann die Berge, heute relativ kahl. In früherer Zeit waren die auch mal bewaldet. Die hat man alle abgeholzt, um dann die vielen Schiffe zu bauen, mit denen man Krieg geführt hat. Und seitdem sind sie kahl geblieben. Also im Vordergrund am Ufer zieht sich die ganze Stadt Athen entlang. Etwas erhöht, auch vom Meer aus zu sehen, ist dann die Akropolis. Das ist der Ort, an dem Paulus hier gepredigt hat. Und diese Stadt, da lebten für die damalige Zeit eben sehr, sehr viele Menschen. Wir wissen aus der Antike, das sind ja die großen Philosophen, die da gelebt haben. Da ist dann auch Alexander der Große, der unter anderem diese Stadt ja mit als Hauptstadt benennt und dann den großen Teil bis nach Indien erobert. Eine einflussreiche Stadt. Und das, was ich hier vor Augen habe, ist jetzt nicht nur die Größe der Stadt, die uns heute noch herausfordert, sie zu sehen. Also falls ihr mal dazu kommt und Urlaub machen wollt, dann könnt ihr euch auf den Areopag stellen und sagen, und hier war Paulus auch gewesen. An vielen Orten wissen wir das ja nicht ganz genau, weil die Orte nicht so genau angegeben werden. Aber hier wird der Ort genau angegeben. Und bis heute kann man da noch sehr viel sehen. Man kann sehr viel dieser Götteraltäre sehen, der Tempel sehen, die damals gewesen waren. Damals gab es noch viel, viel mehr. Aber einige von denen sind bis heute erhalten. Und wenn man als Urlauber dahin geht, kann man sie anschauen. Ich hatte gerade die Gelegenheit, im letzten Herbst wieder da zu sein, das anzusehen. Auch in dem Bewusstsein, hier war Paulus gewesen und hat gepredigt. Und jetzt ist die ganze Herrlichkeit der großen Griechen weg, 2000 Jahre später, aber eben das, was Paulus ihnen damals gepredigt hat, das ist bis heute immer noch da. Das ist doch schon irgendwie erstaunlich und herausfordernd, finde ich. Dann sehen wir allerdings diesen Paulus, der jetzt in sehr großen, betriebigen Stadt ist, ganz alleine. Ich habe das vorhin schon betont. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, ihr seid die einzigen Christen in einer großen, wirbelnden, interessanten Stadt. Also vorhin haben wir schon gehört, ist manchmal schwierig, da kommt man sich als Christ ein bisschen vor, dass man so etwas belächelt wird, verachtet wird. Aber zumindest, wenn ich mich hier umschaue, ihr seid hier nicht die Einzigen, die belächelt werden oder die als Christen leben wollen. Bei dem Paulus war das im wörtlichen Sinne so, es gab keine Christen da. Da gab es eben ein paar Juden, zu denen er ja auch geht in die Synagoge, wie er das übrigens immer getan hat. Wenn es irgendeine Synagoge gab, ging er erstmal dahin. Ist die Frage, warum? Ganz einfach, weil die kannten ja schon das Alte Testament. Den konnte er viel besser erklären, warum Jesus gekommen ist und welche die Bedeutung Jesu hatte. Einer, der weder das Alte Testament kennt, das Neue gab es ja noch gar nicht, ja, dem musste man ja erstmal die ganzen Grundlagen erklären. Die Juden wussten schon, es gibt einen Gott, der hat die Welt geschaffen, der Mensch ist sündig, es gab einen Sündenfall und der wird mal Messias schicken, auf den warten wir und der wird die Erlösung bringen. Das wussten die ja schon alles und da konnte der Paulus anknüpfen und deshalb ging er zuerst dahin. Und meistens so lange, bis man ihn rausgeschmissen hat. Hier hat man, ja, weil die einen waren dann für ihn, wurden seine Anhänger und die haben gesagt, nee, gar nicht, das ist ja vollkommen schlecht und falsch, das wollen wir nicht hören. Hier hat er aber beide Strategien verfolgt. Wir sehen, er ging in die Synagoge und dann stehen, er ging auf die Plätze, draußen ins Freie, da, wo die Leute gehandelt haben, wo sie gelebt haben. Und da suchte er, mit wem er ins Gespräch kommen konnte. Eben ganz allein. Und dann trifft er da auf einige Leute, die haben Interesse. Es ist ja auch immer so, man kann versuchen, Leuten ein Gespräch aufzudrängen, nicht? Aber das musste er gar nicht tun. Da gab es Leute, die waren interessiert an Gesprächen. Nicht an Gesprächen über Jesus, den kannten sie ja gar nicht, aber an Gesprächen über neue philosophische Systeme. Also damals, man hielt viel darauf, was Neues. Vielleicht merken manche von euch, ihr lebt hier wahrscheinlich in einem Vorort von Athen. Nicht? Denn auch in Zürich ist das so. Wenn du mit irgendwas Neuem kommst, das macht Aufmerksamkeit. Darüber wird berichtet. Ist ja auch klar. Also wenn es was Cooles, Neues ist natürlich, irgendwas, was die Leute bisher noch nicht gesehen haben, irgendein neues Getränk, eine neue Bar, einen neuen Club, eine neue Mode oder sonst irgendwas, dann werden Leute aufmerksam und dann wollen sie das auch machen, zumindest für eine gewisse Zeit. Diese Moden sind ja meistens, steigen steil an, wenn es gut läuft, und dann irgendwann stürzen sie genauso steil ab. Ich weiß nicht, vielleicht erinnern sich ja noch einige an so die Moden der letzten Jahrzehnte, also die Älteren vielleicht. Wisst ihr noch, es gab mal so etwas wie Tamagotchi. Kennt das so? Ja? Das war doch so ein richtiger Boom. Da konntest du mein Tamagotchi und dein Tamagotchi und dann konnten die irgendwie zusammen, nicht? Und dann, was weiß ich, und die mussten die füttern, auf den Knopf drücken und so etwas. Ich weiß nicht, habt ihr zu Hause noch solche Dinger? Ja. Aber das war doch so ein richtiger Boom, oder? So ein richtiger Boom, wo man denkt, oh, jetzt da was ganz Neues, jetzt was ganz Faszinierendes. Heute findet man das wahrscheinlich mehr langweilig, viele Leute. Man gewöhnt sich daran. Jedenfalls diese Leute damals, die waren begeistert, irgendetwas Neues zu hören. Und deshalb waren sie auch offen für den Paulus, was der da zu predigen gehabt hat. Und wir lesen, dass hier unter diesen ganzen Leuten, die da gewesen waren, besonders zwei Gruppen so eigene Parteien bildeten, nämlich die Stoiker und die Epikureer. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr ihr euch mit Philosophiegeschichte auskennt. Das waren damals zwei richtig große Strömungen innerhalb der griechischen Philosophie. Und kurz gesagt, bei den einen war es so, also damals die Griechen waren irgendwie auch so in einer Krisensituation gewesen. Die einen, nämlich die Epikureer, die waren von Epikur gegründet, der unter anderem auch in Athen lebte, nicht zu diesem Zeitpunkt, aber früher. Diese Epikureer, die hatten die These vertreten, zieh dich in dein Privatleben zurück mit deinen Freunden, hatte der Epikur auch gemacht. Der hatte nämlich direkt in der Stadt ein Haus und dann mit dem Garten, das war ein Luxus damals in Athen, und da hat er sich mit seinen Freunden zurückgezogen, da hat man dann diskutiert über die Welt und über alles und hat seine Freude gehabt und hat ein bisschen gegrillt und gegessen und so, und das war das, der Lebensinhalt. Besser zieh dich zurück, lass dich nicht viel mit Politik ein, nicht mit viel Geschäft ein, da kannst du ja nur die Finger verbrennen, kann alles schief gehen, also zieh dich in dein Privatleben zurück und da sei glücklich und zufrieden. Genieße das Einfache, so dass den einfachen Wein und so, dann lass ihn auf der Zunge zergehen und das einfache Essen und die einfachen Gespräche und so, da ist das Glück Epikureer. Und die Stoiker, die waren ein bisschen anders. Bis heute spricht man ja manchmal von der stoischen Ruhe. Und das ist genau der Inhalt. Sie hatten nämlich die Ataraxias, so nannte man das. Das war das Ideal, die Unberührbarkeit. Das heißt, du sollst dich nicht berühren lassen von irgendetwas. Dann bist du glücklich. Unglücklich wirst du nur, wenn du zu viele Hoffnungen hast, zu viele Wünsche hast, viel verändern willst, erreichen willst. Wenn du gar nichts erreichen willst, wenn du nichts an dich herankommen lässt, dann bist du glücklich. Das waren die Stoiker. Und dann kommt einer vorbei und sagt, die Börse ist zusammengebrochen. Da sagst du, ja, na und, macht mir nichts aus, ich lebe weiter. Und dann sagt dir einer, dein Haus ist abgebrannt. Naja, das macht nichts, ich finde schon einen Platz, wo ich schlafen kann. Deine Frau ist gestorben. Nun, ich finde vielleicht eine andere. Ja. Ja, ihr merkt, Stoiker sind angenehme Menschen für sich selbst. Nee, für sich selbst. Sie regen sich nicht auf, du kannst sie nicht in Stress bringen und so, aber von außen würde man vielleicht sagen, naja, es wirkt ein bisschen kalt, nicht? Oder so. Und, aber das war die Idee der Stoiker. Also die einen genießt das Leben der Einfachheit, die anderen lass dich von nichts berühren. Das waren also diese beiden großen Parteien, mit denen er zu tun gehabt hat. Und dann fängt er an, mit denen zu sprechen und die hören ihn auch interessiert zu und wir lesen dann und sie zerrten ihn auf den Areopag. Nicht? Aber hier ist nicht ein Zerren gemeint wie vor das Gericht, sondern die haben gedacht, der ist jetzt irgendwo, das müssen auch noch andere hören. Wir haben hier jemanden entdeckt, der hat eine neue Idee. Kommt, wir gehen jetzt mal auf den Mittelpunkt, da wo alle sind, die groß diskutieren, nämlich auf den Areopag, sozusagen den Hauptmarktplatz der Stadt. Und da hat man nicht nur gekauft und verkauft, da waren nicht nur die Luxusboutiquen, da waren eben auch alle die führenden Philosophen von Athen. Und da wurde der Paulus dann hingebracht und da fing er dann an eben zu reden. Und so ein Teil seiner Rede, die haben wir hier in der Bibel abgedruckt. Und das Interessante finde ich daran, dass in seiner ganzen Predigt kein Bibelvers vorkommt. Ist euch das aufgefallen? Also das heißt ja nicht, dass wir davon lernen sollten, nie die Bibel zu zitieren, sondern ich glaube, er tut das hier auch aus einem bestimmten Grund. Und der Grund ist für mich relativ einsichtig. Ein Bibelzitat hätte hier nichts gebracht. Und zwar warum? Weil die Leute die Bibel ja gar nicht kennen. Wenn du in irgendein Land gehst und noch niemand den Begriff Bibel gehört hat, dann sagst du, und in der Bibel steht. Und die Leute schauen dich dumm an und sagen, ja und? Was heißt das jetzt? Also das bringt ja nichts. Weil ein Zitat bringt ja nur etwas, wenn du eine Autorität hast. Wenn du jetzt sagst, so der, und dann denkst du, oh ja, den kenne ich doch. Oder das Werk kenne ich ja. Dann ist das ja glaubwürdig. Aber wenn das keiner kennt, bringt das nichts. Du müsstest erst wahnsinnig viel erklären. Deshalb, was der Paulus tut, der knüpft an dem Alltagsgebräuchen und dem Alltagswissen der Menschen, die vor ihm stehen, die er erreichen will. Was er predigt, ist durch und durch biblisch. Nur er macht es eben ohne große biblische Begriffe und er macht es ohne die entsprechenden Bibelverse, weil die Leute damit nichts anfangen können. Es ist trotzdem eine biblische Predigt, eine Predigt, die auf Jesus Christus hinweist und auf das Zentrale, worum es geht. Übrigens, er fängt auch nicht an, diese Leute jetzt alle zu beschimpfen. Er hätte ja auch so machen können. Ihr kommt alle in die Hölle oder so etwas. Also ich war von einer Zeit lang mal in Stuttgart und da war meine Frau mit dabei und am Abend haben wir gedacht, nehmen wir uns noch etwas Zeit und saßen dann in einem Café, so direkt in der Innenstadt von Zürich, draußen von Stuttgart auf der Straße und also so auf dem Tisch, ne, am Tisch. Und dann kam da jemand vorbei und hatte eben ein großes Plakat vor sich hergetragen, sah schon grimmig aus, ne, und auf dem Plakat stand nur ein Wort, Hölle. Und dann hat er sich vor dieses Restaurant gestellt, nicht? Also draußen hat gesagt, ihr kommt alle in die Hölle, ihr kommt alle in die Hölle. Das hat er ein paar Mal gesagt, dann ging er weiter zum nächsten Restaurant und hat er wieder dann gesagt, ihr kommt alle in die Hölle. Man kann das so machen. Allerdings, ich weiß nicht, vermutet jetzt mal, wie viele der Besucher dieses Restaurants haben sich hinterher bekehrt. Ja, also wenn ihr jetzt vermutet, nicht niemand, dann habt ihr recht gehabt. Und wenn ihr jetzt sagt, wie viele haben hinterher wohl einen positiven Eindruck vom Evangelium mitgenommen? Ja, also ich habe hinterher gehört, so rechts und links, die Leute haben gesagt, Spinner, ne, Unsinn, blöd und sowas. Ne, das ist die Reaktion. Also wenn du erreichen willst, dass hinterher noch mehr Leute einen Hass auf den Christen haben, das ist eine gute Methode. Ja. Also ich meine, ab und zu wirst du vielleicht auch mal jemanden finden, den Gott schon so weit vorbereitet hat, dass das wirklich in den letzten Hieb noch gibt und so. Ne? Aber im Allgemeinen ist das nicht unbedingt das, was der Paulus gemacht hat. Der Paulus hat klar und offen gesprochen. Er schreibt selbst, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Das war ganz deutlich bei ihm. Er war auch bereit, Schläge einzustecken, aber nicht Schläge aufgrund seiner Dummheit, sondern Schläge, weil die Leute wirklich das abgelehnt haben, was er versucht hat, ihnen so gut wie möglich weiterzugeben. Und hier merken wir, genau das tut er. Er nimmt erstmal das auf und sieht die Menschen, die ja alle auch schon auf der Suche sind. Er sieht da keine Feinde, sondern er sieht Menschen in Athen, die sind auf der Suche nach Gott und Gott arbeitet in ihnen schon. Und er arbeitet in ihnen so, dass sie sogar einen Altar aufgerichtet haben für einen Gott, den sie vielleicht gar nicht kennen. Und da knüpft er an und sagt, ja, und genau diesem Gott, von dem erzähle ich euch. Diesem Gott, von dem ihr doch im tiefsten Inneren wisst, dass er da ist. Und der ja viel mehr ist als nur ein schönes Gebäude, eine Statue, von denen die Römer ja viel hatten. Und damals war eine Skepsis bei den Leuten, ob diese Statuen der Götter nun wirklich Gott repräsentieren oder nicht. Viele waren enttäuscht von der damaligen Religiosität. Zu Recht, weil sie sich gedacht haben, da ist jetzt eine Statue vom Zeus, der kann mir ja gar nicht helfen. Das ist ja nur eine Marmorstatue. Und genau das greift der Paulus hier auf. Und er geht sogar noch weiter. Es ist ja die Frage, dürfen wir das überhaupt tun? Hier in diesem Text zitiert er nämlich zweimal griechische Philosophen. Also das wird in den meisten Bibelübersetzungen in Anführungsstriche gesetzt. Da steht dann nämlich einmal, in ihm leben und weben und sind wir. Erste Zitat, zweite Zitat, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Das waren damals bekannte Philosophen, die halt so diskutiert haben und die hat er zitiert und dann eingebunden in seine Argumentation, um den christlichen Glauben vorzustellen und weiterzugeben. Und dann merken wir, das hören die sich noch alles an, aber da, wo der große Bruch kommt, ist, wo er von der Auferstehung der Toten spricht. Also die waren damals philosophisch sehr gut drauf, konnten gut diskutieren, aber die meisten dieser Philosophen, die waren eher materialistisch diesseitig. Genießt das Leben hier auf der Erde, hab hier deinen Spaß, soweit es geht, aber nach dem Tod, Tod ist erstmal Tod. Und zwar sagt die griechische Religion, es gibt zwar den Hades, die Unterwelt und sowas, aber das weiß man sowieso nicht genau, geh lieber sicher und mach alles, was du machen willst, schon hier. Da merken wir, wahrscheinlich auch in dieser Hinsicht sind viele Zürcher eigentlich auch Athener. Nicht? Also auch da ist eine gewisse Ähnlichkeit. Und da greift er diese Leute auf und dann sagt er, und es gibt aber eine Auferstehung der Toten. Denkt nicht, dass damit alles vorbei ist, was hier auf der Erde läuft. Und da merken wir, hier ist der Punkt erreicht, wo dann doch die Geister sich scheiden. Wo die einen sagen, oh super, genau, da ist was Neues, das stimmt richtig, das geht ja gar nicht zu Ende, ein gutes Argument. Und die anderen sagen, Blödsinn, Tod bleibt tot, ich habe noch nie jemanden gesehen, der von den Toten auferstanden ist. Interessant auch, dass Paulus hier argumentiert, die Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments, der Botschaft Jesu, liegt in seiner Auferstehung. Da sagt er, Gott hat ihn beglaubigt, dadurch, dass er ihn von den Toten hat auferstehen lassen. Das ist ja Paulus ganz wichtig, ist auch dem Neuen Testament ganz wichtig. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, ja, dann wären wir alle, würden einem Irrtum nachlaufen. Oder zumindest, wir hätten keine Sicherheit, dass es wirklich eine Auferstehung gibt. Denn dann könnten wir sagen, Jesus redet von der Auferstehung, aber woher wissen wir, ob überhaupt je jemand auferstehen wird? Es könnte ja auch ein Irrtum sein, dem Jesus aufgesessen ist. Aber wenn wir wissen, es gibt viele Menschen, Paulus schreibt von über 500 Leuten, die ihn gesehen haben, nachdem er auferstanden ist, dann gibt das Hoffnung, Zuversicht, da ist Hand und Fuß, da stimmt. Der hat nicht nur leer etwas versprochen, sondern er hat es selbst verwirklicht. Nun, soweit der Bericht vom Aufenthalt des Paulus in Athen. Und jetzt wäre natürlich die nächste Frage, was sagt das denn für uns heute? Denn so können wir sagen, Information, das ist gut. Wir wissen, so lief das damals, so hat der christliche Glaube sich verbreitet. Aber ich glaube, dass hier auch bestimmte Aspekte mit drin sind, die uns heute herausfordern, wo wir als Christen in unserer Umgebung leben. Und ich möchte euch einige wenige von denen nennen, andere könnt ihr ja gerne selbst noch formulieren für euch und mit in den Alltag hineinnehmen. Ein erster Punkt, den finde ich hier doch herausfordernd, wo dann steht, eben etwas altertümlich formuliert, während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Ich finde das eigentlich etwas positiv Herausforderndes. Ich glaube, so wird es auch benannt. Denn für mich drückt das aus, Paulus waren diese Menschen nicht gleichgültig. Er sieht, da sind diese vielen Altäre, da sind diese vielen Tempel, da sind diese vielen Götterbilder. Und er sehnt sich danach, dass diese Menschen die Freiheit von Schuld und Unterdrückung und all sowas bekommen, dass sie Gott wirklich kennenlernen, nicht irgendwelchen falschen Trugschlüssen nachlaufen. Und insofern, ich glaube, das drückt aus, hier ist so etwas der Triebkraft, warum Paulus überhaupt missioniert hat. Und das ist auch eine Herausforderung, die ich jedem von euch wünsche, die ich dir wünsche, dass wenn du durch Zürich läufst, dass auch dein Geist ergrimmt. Aber es ist die Frage, was macht man denn dann damit? Das ist dann die wichtige Frage. Aber erst einmal, das, wofür wir uns hüten müssen, das kann eine Krankheit von uns Christen sein, wir gewöhnen uns an den Status quo. Wir sagen halt, wir sind die Erretteten, wir gehen in den Himmel und naja gut, wir sagen nicht, wohin die anderen gehen, aber wir lassen sie so ziemlich gehen, wohin sie gehen. Es ist uns egal. Es ist häufig dieses Missverständnis von Toleranz, was dahinter steht. Aber in Wirklichkeit ist es keine Toleranz, sondern Gleichgültigkeit. Toleranz heißt, ich sage dem anderen schon und begründe es möglichst gut, was ich denke und warum ich so denke. Und wenn er es hinterher ablehnt, dann lasse ich ihn es ablehnen. Das ist Toleranz. Aber erstmal gar nicht mit demjenigen zu sprechen, zu sagen, ja, mach doch, was du willst, das ist Gleichgültigkeit. Und die meisten Menschen heute in unserer Zeit verwechseln das miteinander und halten sich für sehr tolerant. Du kannst einen Arbeitskollegen treffen, dem sagst du, ich glaube an Jesus, dann ist gut. Aber nee, für mich ist das nichts. Wenn du jetzt weiter nachbohrst, dann kann ich dir Garantie geben, ein ganz großer Teil eurer Arbeitskollegen, die wissen gar nicht, worum es im christlichen Glauben geht. Also ich kann das als jemand sagen, der immer, jede Woche spreche ich mit irgendwelchen Leuten, die im christlichen Sinne nicht gläubig sind, aber die zum Teil hohe Würden innehaben, Akademiker sind, was weiß ich, an der Uni sind. Und immer wieder merke ich da, die haben eigentlich über den Inhalt vom christlichen Glauben nur ganz vage eine Ahnung, was man ihnen auch nicht vorwerfen kann. Ihre Eltern haben sie ihnen da nicht reingeführt. Der Pfarrer war womöglich ungläubig oder sie sind gar nicht Mitglied einer Kirche. Ja, in manchen Teilen Ostdeutschlands ist es so, dass alle zusammen, die sich Christen nennen, katholisch und evangelisch und alle zusammen, sind nicht mal 20%. Das heißt, du musst davon ausgehen, jeden, den du triffst, ich war von der Zeit eingeladen in Rostock, habe ich mit vielen Leuten gesprochen, die allermeisten haben noch nie was mit Kirche und Glauben zu tun gehabt, haben null Ahnung davon und dann lehnen sie etwas ab, was sie gar nicht kennen. Und hier, glaube ich, ist dieses Ergrimmen insofern, da werden diese Menschen irregeführt, da werden diese Menschen an der Nase herumgeführt, zum Beispiel von irgendwelchen Ideologen, die sie bewerben und die versuchen, ihnen da was weiterzugeben. Zum Beispiel von irgendwelchen Werbemanagern, die versuchen, ihnen irgendwas zu verkaufen und zu sagen, da ist dein Glück drin. Wenn du diese neue Armbanduhr hast, wenn du diesen Urlaub gemacht hast, wenn du diese neue Brille hast, dann bist du glücklich. Und dann merken wir, da sollte unser Geist ergrimmen, nicht? Da sollten wir innerlich Ärger haben, sagen, hey, wie lassen sich diese Leute betrügen? Wie werden sie betrogen? Wie werden sie an der Nase herumgeführt? Und das Wichtigste in ihrem Leben fällt irgendwo hinten runter, kommt gar nicht vor in ihrem Leben. Wir sollten uns davon betreffen lassen, dass die Menschen um uns herum häufig desorientiert sind. Am Anfang dieses Jahres gab es von den deutschen Krankenkassen eine Untersuchung, und zwar wurde dann analysiert für die Arbeitgeber, warum kommen die Leute nicht zur Arbeit? Warum werden die Leute krank? Und die häufigste Ursache waren Infektionserkrankungen, Grippe, so etwas. Die zweithäufigste waren Depressionen. Also in Deutschland ist es so, die zweithäufigste Ursache für Fehltage und Krankheit beim Arbeiten ist Depression. Das kann man natürlich fragen, ja, wieso sind denn so viele Leute depressiv? Wir sind doch so reich wie nie einer unserer Vorfahren. Wir haben so große Wohnungen wie nie einer unserer Vorfahren. Wir haben so reich zu essen wie nie einer unserer Vorfahren. So gute medizinische Versorgung und so weiter. Warum werden denn so viele Leute depressiv? Und wenn man dann nachsucht, ganz häufig ist das, es fehlt irgendwie die Perspektive. Die Perspektive, die über den nächsten Hamburger oder über das nächste iPhone hinausgeht. Und genau darum geht es uns doch im Glauben. Es geht nicht darum zu sagen, das ist schlecht, den Club zu besuchen, das ist schlecht, da eine Urlaubsreise zu machen, sondern zu sagen, das wird dich nicht erfüllen. Das ist nicht das eigentliche Lebensziel. Und genau da sollten wir einsetzen und Menschen weiterhelfen und Menschen so plausibel und gut wie möglich versuchen weiterzugeben, worum geht es eigentlich in der Sache mit Jesus? Worum geht es denn mit Gott und in der Bibel? Und ich bin davon überzeugt, dass auch in Zürich sehr, sehr viele Menschen auf der Suche danach sind. Nur wir müssen erst einmal sehen, dass es da Menschen sind, die irregeführt werden. Sehen, dass Menschen mit etwas abgefüllt werden, was sie auf Dauer nicht erfüllt. Kurzzeitig schon schön ist, aber nicht auf Dauer wirklich Lebenssinn gibt. Und der Paulus sieht das und deshalb ärgert es ihn so. Der denkt, da werden diese Leute irregeführt. Gott in ihrem Gewissen zeigt, es gibt Gott. Er zeigt ihnen, sie sind schuldig vor Gott, aber es gibt keine Antwort. Und dann, das wäre der erste Schritt, also sei ergrimmt, wenn du hier durch Zürich gehst. Aber zeig es nicht so. Du musst nicht grimmig schauen, wenn du dann durchgehst, sondern vielleicht im ersten Satz kannst du sagen, okay, jetzt ärgert mich das und dann bete doch mal. Wenn du die Leute da siehst und bete innerlich darum, Herr Jesus, begegne denen und zeig du ihnen doch, wo die jetzt wahre Freiheit ist und wo echtes Leben ist und so. Aber das tun wir erst, wenn es uns ein Anliegen ist. Wenn uns Menschen gleichgültig sind, dann gehen wir an ihnen vorbei und es kümmert uns gar nicht mehr. Wir sind vielleicht höchstens noch evangelistisch tätig auf Druck, weil der Prediger am Sonntagmorgen, wie ich jetzt, mal wieder Druck macht und sagt, du musst mal über Jesus sprechen. Dann sagst du, okay, ich mach das auch und habe ich wieder ein paar Punkte. Aber wenn du jetzt wirklich ein Herz für die Leute hast, weil du merkst, die werden irregeführt, die brauchen das eigentlich, dann ist die Motivation, glaube ich, noch eine ganz andere. Und das war die, die Paulus geprägt hat hier. Der zweite Punkt, den ich hier nennen will, den habe ich auch schon etwas angedeutet, ist, versuche die Leute nicht mit Sachen zu überfordern, die sie nicht verstehen, sondern begegne ihnen auf der Ebene, wo sie ihre Fragen haben und auf der Ebene, wie sie sie formulieren. Genau wie Paulus das hier tut. Aber sei dafür offen. Also der Paulus, der geht auf den Marktplatz und spricht einfach mit Leuten und der kommt ins Gespräch. Der hätte jetzt auch sagen können, oh, so ein harter Boden und die wollen alle nicht hören. Ja, aber er begegnet ihnen genau auf der Ebene, die sie eben haben wollen. Die sind philosophisch gebildet und was macht er? Er zitiert Philosophen. Und wenn ihr jetzt mal unterwegs seid, dann kann ich euch ein paar gute Zitate zum Beispiel von Immanuel Kant geben. Also Leute, die jetzt Philosophie interessiert sind, bis heute lieben die Immanuel Kant, weil es einer der wichtigsten deutschsprachigen Philosophen der letzten 200 Jahre ist. Ich hatte in Königsberg gelebt, war ja ein großer Aufklärer und der hat manchmal ganz krasse Sachen gesagt über Jesus Christus und über die Bibel. Also er sagt ganz positiv über Jesus Christus. Und ich habe ja unter anderem Philosophie studiert in Basel. Und dann habe ich mit Studenten eben über Philosophie, über den Glauben gesprochen. Also habe ich ihr nicht eben gesagt, da steht jetzt in der Bibel, sondern zum Beispiel, genau, also ich habe die Erfahrung damit gesagt, ja, und Immanuel Kant sagt doch. Und die wissen alle, Immanuel Kant ist eine große Nummer. Und dann denken sie, ja, wenn der das sagt, ja, dann muss da was dran sein. Ja, und dann zitiere doch diese Sachen. Ja, und gut, und wenn du jetzt jemanden anders hast, der nicht so philosophisch drauf ist, also es gibt noch mehr, es ist nicht nur Immanuel Kant, nicht? Du kannst jetzt von Sören Kierkegaard zitieren oder du kannst von Leibniz zitieren oder von Pascal zitieren oder von Hegel zitieren. Ich kann dir auch eine ganze Latte nennen von Philosophen, die sehr, sehr positiv über christlichen Glauben gesprochen haben und wo man das reinbringen kann, weil das den Leuten wichtig ist. Und wenn du merkst, da ist irgendjemand ein Freak in Sport, nicht? Was weiß ich, ja Fußball, Ja, eben, dann sag doch mal hier irgendwie der Fußballer XY. Ihr merkt schon, ich kenne mich nicht so gut dabei aus. Aber es gibt ja irgendwie ein paar bekannte Fußballer, nicht? Habe ich dann mal wieder mitbekommen, die dann irgendwie am Ende des Spiels dann ihr T-Shirt ausziehen, da steht da Jesus drauf oder so. Nicht? Und das wäre doch mal eine Möglichkeit. Also da wäre eine Möglichkeit zu sagen, hey, wusstest du übrigens hier der und der? Nicht? Und dann ist man im Gespräch, dann sagt der andere vielleicht, ja, das ist ein blöd. Das heißt ja, wieso findest du das denn blöd? Und komm, lass uns doch mal im Internet nachschauen, was sagt der denn über Jesus? Und irgendwie so kommst du dann vielleicht ins Gespräch. Also ich glaube, wir müssen da uns neu herausfordern lassen, auf der Ebene, wo Menschen nachdenken und was sie interessieren und wie sie ihre Fragen formulieren. Menschen formulieren ihre Fragen heute häufig nicht religiös, sondern sie formulieren ihre Frage mit anderen Begriffen, mit anderen Fragen, aber sie haben innerlich diese, sind auf der Suche. Und dass wir lernen, auf dieser Ebene ihnen zu begegnen und ihnen dann schon krass das Evangelium weitergeben. Aber eben so, dass sie merken, wenn sie sich ärgern, dann an der Stelle, wo man sich wirklich ärgern sollte. Nicht an der Stelle der Fragen oder anstand der Zitate oder der Kleidung oder sonst irgendwas, sondern an den Stellen, wo es dann wirklich ums Ganze geht. Wie zum Beispiel, eben, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und ja, es ist nicht vollkommen gleichgültig, wie wir leben, sondern es gibt Gut und Böse. Nicht? Und das eine ist richtig und das andere ist falsch. Erstmal bei solchen Sachen anfangen und irgendwann werden wir natürlich zur Bibel kommen. Aber heute ist es häufig für Menschen erst der zweite, dritte, vierte Schritt, ehe sie zur Bibel kommen, weil sie damit halt nichts anfangen können. Und das ist die zweite Herausforderung. Also erst einmal ärgere dich mal so richtig, wenn du durch die Stadt gehst und siehst, da werden viele Menschen verführt. Sehe die Menschen nicht als die Bösen, sondern als die, die verführt werden von irgendwelchen Leuten, die ihr Geschäft machen, ideologisch, finanziell, sonst irgendwas damit. Mit der Sehnsucht der Menschen, mit der Sehnsucht nach Glück, Zufriedenheit und so weiter. Zweitens, komm ins Gespräch mit Menschen, die auf ihrer Ebene, auf dem, was sie beschäftigt, mit dem, was ihnen wichtig ist, mit den Helden, die sie haben. Und dann schau doch mal, gibt es da irgendetwas? Oder mit den Fragen, die sie haben. Vorhin haben wir ja gehört, das ist eine Ehefrage. Es gibt ganz, ganz viele Leute an Beziehungen und Ehefragen. Und manchmal kann man darüber ins Gespräch kommen. Habe ich auch immer wieder gemacht. Da habe ich gesagt, ja, ich habe auch immer eine Ehekrise. Aber da habe ich immer wieder gemerkt, und Gott durch Gebet hat geholfen, hat mich verändert, hat meinen Partner verändert. Wir haben irgendwie wieder zusammengefunden und so. Und das sind Sachen, viele Leute sehnen sich ja nach Lösungen. Sind auch nicht alle glücklich, wenn Beziehungen kaputt gehen. Manche sind so, ist mir egal. Aber meistens, umso älter sie werden, umso mehr merken sie, ist doch nicht egal. Verletzungen bleiben zurück und so weiter. Und hier zu zeigen, wie gehe ich jetzt damit um? Aber nicht pauschal, sondern konkret. Und das kann manchmal Menschen öffnen. Sie sind bereit, zuzuhören zumindest einmal. Und dann hat Gott noch viele Schritte mit ihnen. Und dann den letzten Punkt, den ich hier erwähnen will, sei ermutigt, auch wenn du den Eindruck hast, dass vieles, was du vom Glauben redest, nicht auf fruchtbaren Boden fällt. Also sei ermutigt, weil manche Christen hören auf, von Jesus zu reden, weil es scheinbar so wenig Erfolg nach außen gibt. Und jetzt, wenn ihr die Sache von Paulus mal durchlest und ihr seht, wie häufig der Prügel bezogen hat, dann muss man sagen, dem ging es auch nicht besser. Manche haben so die Vorstellung, jetzt predigst du einmal und Tausende bekehren sich. Und das ist in den seltensten Fällen der Fall. Sondern in den meisten Fällen ist es so, du musst davon ausgehen, du redest vom Glauben, du machst es so gut wie möglich. Du gibst dir richtig alle Mühe. Und dann hinterher sagen die Leute, nee, will ich doch nicht, ist mir egal. Oder sie sagen sogar, bist wohl ein bisschen blöd. Ne? Und dann müssen wir sehen, wie auch Paulus, sagen, du hast deinen Job getan. Dein Job ist nicht, Menschen zu Christen zu machen. Dein Job ist es, so gut wie möglich von Jesus weiterzuerzählen. Was daraus wird, das ist die Sache des Menschen und das ist die Sache Gottes. Wenn wir uns das aufladen, dann sind wir frustriert und dann sind wir enttäuscht. Wir haben ja keinen Erfolg. Aber was heißt Erfolg? Erfolg würde jetzt heißen, du hast es hinbekommen, jemand mit einfachen Worten zu erklären, was dir so wichtig ist oder was Jesus dem Menschen weitergeben will. Das ist der Erfolg. Der Erfolg ist nicht das Ergebnis. Und manchmal ist Gott ja so gnädig, dass er uns dann auch mal hineinschauen lässt, wie sich das Ganze so entwickelt. Es gibt auch Phasen bei mir, dann bin ich so richtig frustriert. Da denke ich mir, ha, jetzt so viel Zeit eingesetzt und so viel Energie eingesetzt, ich könnte doch auch mehr im Zuhause im Garten sitzen und den Sonnenschein genießen. Und besonders bin ich dann so frustriert, wenn ich den Eindruck habe, jetzt habe ich so richtig intensiv mal in der Woche, meinetwegen eine Bibelwoche gemacht in irgendeiner Gemeinde und ich habe den Eindruck, da tut sich gar nichts. Und dann komme ich nach Hause und denke mir, also die Zeit hätte ich mir sparen können. Und dann werde ich jetzt nicht mal großzügig dafür bezahlt, sondern es ist noch ein Großteil meiner Freizeit da rein. Ja, und dann solche Phasen habe ich und manchmal sage ich Gott das auch und sage, also ja, irgendwie soll ich das jetzt noch weitermachen oder nicht? Oder eben, ich mache immer wieder auch Sachen im Internet. Ne? Also da habe ich zum Beispiel einige YouTube-Videos und bei YouTube geht es da manchmal auch heftig her. Ne? Und manche meiner Einträge, am Anfang habe ich noch alle gelesen und irgendwann wurde ich immer depressiver. Ne? Dann, weil die sich melden, da kommt dann einer und sagt, du bist wohl vollkommen verblödet oder so klug wie du war ich schon mit 3 Jahren oder irgendwie so etwas. Und dann denke ich mir, hey, was habe ich euch getan? Ich bin doch gar nicht so böse zu euch und so. Und dann kommen aber immer wieder Rückmeldungen, wo ich merke, und Gott gebraucht es doch. Also da war ich zum Beispiel vor kurzem in einer Gemeinde und da war da ein junger Mann, der hat die Gemeinde besucht und nach der Veranstaltung kam er auf mich zu und hat gesagt, ja, also Michael, du kennst mich wahrscheinlich nicht, aber ich kenne dich schon lange, denn noch vor 2 Jahren war ich total ungläubig und ich war auf der Suche nach Gott und ich habe dann ein Video von dir gesehen und danach habe ich mir alle Videos angeschaut und danach habe ich gedacht, da muss was dran sein, habe ich mir noch mehr Videos angeschaut und dann habe ich mir einen Christen getroffen und jetzt bin ich gläubig. Ja, und da hat er gesagt, jetzt ist er extra gekommen zu der Veranstaltung, um mir das zu sagen. Das fand ich doch toll, nicht? Also da muss ich sagen, das ist so eine Ermutigung, die Gott manchmal gibt. Weil was irgendwo am Herzen der Menschen passiert, das siehst du ja nicht. Denn manchmal melden sich eher diejenigen, die sich aufregen. Es ist so, dass häufig, im Internet ist ja immer so, nicht? Also die sich aufregen, die gehen richtig dann in die Vollen und so, da gibt es dann Kämpfe und Auseinandersetzungen. Die Leute, die darüber nachdenken, die was Positives mitnehmen, das merkst du nicht immer. Und manchmal gibt dann Gott solche Ermutigungen in deinem Leben, wie auch in meinem Leben, wo du dann merkst, was dabei herauskommt. Und von diesen Erlebnissen musst du zehren und immer wieder die Kraft haben zu sagen, und doch probiere ich es wieder einmal. Und doch gebe ich wieder mal was weiter auf eine gute Art und Weise. Du lernst dein Leben lang. Also hier kannst du nicht eine Schule besuchen und danach klappt das und dann ist alles super, sondern du lernst lebenlang, weil ja die Zeit sich verändert, weil die Menschen sich verändern, mit denen du zu tun hast. Und da musst du immer wieder neu dafür offen sein. Lass dich nicht entmutigen, sondern sei überzeugt von dem, was du machst. Gott wird es gebrauchen. Das hat er versprochen. Nur du siehst es eben nicht immer. Und bei dem Paulus, er sieht es nicht, wobei im Schlusssatz wird er noch erwähnt und dann kamen sogar noch Leute zum Glauben, obwohl die ihn erstmal ausgelacht haben. Und dann wird hier erwähnt, einer, das war sogar so ein Oberphilosoph, da steht Mitglied des Areopags, der Dionysios, also eine wichtige Person. Und da wird die Damaris erwähnt, von der wissen wir nicht ganz genau, ob die eine wichtige Stellung gehabt hat oder nicht. Also 3 Punkte, die ich euch gerne mitgeben will. Sei mal verärgert, wenn du siehst, wie viele Menschen heute geistlich in die Irre geführt werden in Zürich und Umgebung. Und nimm das auch als Motivation, neu wieder mit Menschen zu sprechen, da wo du bist, in deinem Alltag. Und zwar nicht nur mit einer Menge von Bibelversen, also wenn er die braucht, dann eine Menge von Bibelversen. Aber wenn nicht, dann nimm doch irgendwas aus dem Alltagsleben dieser Menschen und gib dir etwas weiter von dem, was dir wichtig ist und was Jesus wichtig ist. Und dann lass dich nicht entmutigen, wenn du merkst, das Ganze klappt nicht so sehr, das bringt nicht den Erfolg, denn das ist nicht deine Sache, das ist Gottes Sache. Und Gott tut meistens viel mehr mit dem, was du tust, als was du in dem Moment siehst. Ja, an der Stelle möchte ich gerne noch mit euch beten. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass wir in der Bibel so Beispiele haben, die ganz praktisch sind, die aus dem Alltagsleben kommen, die nicht nur theoretisieren, die nicht nur irgendwelche abstrakte Formulierungen sind, sondern wie hier aus dem Leben von Paulus. Danke dafür, dass du den Paulus berufen hast und so besonders befähigt hast, dass der so jemand war, der durchgezogen ist und dabei blieb, egal was passiert. Und auch wenn wir nicht so sind, können wir von ihm lernen. Und ich möchte dich bitten für all diejenigen, die heute Morgen hier gekommen sind, dass du ihnen hilfst, in der Umgebung zu sehen, wo da Menschen eigentlich verloren auf der Suche sind, wo sogar andere versuchen, noch ihr Geschäft rauszumachen, wo andere Menschen in die Irre führen, in irgendwelche Ideologien, Sekten oder sonst was hinein. Und bitte gib du uns da diese Anteilnahme an Menschen. Nimm du uns Gleichgültigkeit weg, weil wir uns irgendwo daran gewöhnt haben, sondern lass du uns fühlen, wie der Paulus, dass es uns angeht, dass wir mitleiden darunter, wenn andere Menschen leiden, dass wir mitleiden, wenn Menschen in die Irre geführt werden, weil sie letztendlich am Wichtigen und Wirklichen in ihrem Leben vorbeigehen. Und gib du uns dann die richtige Art und den Mut, dass wir nicht vor Menschenangst einfach schweigen oder vor falsch verstandener Toleranz, sondern dass wir den Mund aufmachen und dass wir so reden können, dass es ins Leben der Menschen hinein gesprochen ist, dass wir da die Sprache sprechen, die Menschen sprechen, Beispiele finden, die Menschen verstehen, Zitate finden von den Helden, die sie haben, wo sie dann ins Nachdenken kommen. Und nimm du uns diese Frustration weg, wenn wir dann mal enttäuscht sind, weil wir den Eindruck haben, das geht nicht weiter. Sondern lass du uns manchmal hineinschauen in dein Handeln, dass wir dann neu ermutigt werden, von dir zu reden, auch wenn wir in vielen Fällen nicht sehen, was dann hinterher dabei herauskommt. Danke, dass das nicht nur eine Last ist, die wir haben, sondern dass du uns ja durch den Heiligen Geist darin führen willst. Dass du dir durch den Heiligen Geist, der in uns lebt, befähigen willst, uns erinnern willst, uns die richtigen Gedanken geben willst, uns den Mut und die Freude geben willst. Danke dafür, dass wir da nicht alleine stehen. Danke, dass wir Geschwister haben, die denselben Weg gehen und die uns dabei unterstützen. Danke für das, was wir da in der Bibel lesen können, wo wir merken, den Leuten ging es auch nicht anders. Und auch das kann uns ermutigen. Danke, dass du mit uns gehst in die kommende Woche, in all die Herausforderungen, die wir haben. Und gib du uns in der kommenden Woche die Möglichkeit, etwas von dir zu sagen, was Menschen weiterhilft. Amen. Amen.